Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Gleich zu Beginn ein Doppelaxel. So lautet unsere Titelzeile in der aktuellen Ausgabe der DW, die Wohnungswirtschaft. Gemeint ist damit die Eröffnung des Tags der Wohnungswirtschaft Ende November in Berlin, den GdW-Präsident Axel Gedaschko erstmals mit dem neuen Verbandsratsvorsitzenden Axel Fitzek eröffnete. Axel Fitzek ist abgesehen davon Vorstandsvorsitzender der Lebensräume Hoyerswerda EG und folgt im Amt als Verbandratsvorsitzender auf Franz Bernd Große-Wilde. Wir starten mit Limo, mit dem einfachen Axel ins Jahr 26 und ich freue mich sehr, dass Axel Fitzek Zeit gefunden hat, mit mir in dieser Limo über zahlreiche Themen zu sprechen, die die Wohnungswirtschaft auch, aber nicht nur, in 2026 bewegen wird. Wir sprechen zu Wohnraummangel und Leerstand, zum Mietenniveau, den demografischen Wandel und die Unterschiede zwischen Ost und West und vieles mehr.
Endlich mal einer von hier, der da in der öffentlichen Wahrnehmung immer stärker im Mittelpunkt steht. Und in dem Sinne habe ich vielleicht die Chance, manche Probleme, die wir hier im Osten haben und die in der großpolitischen, wohnungspolitischen Diskussion auch aus meiner Sicht etwas zu kurz kommen, etwas stärker mit in den Fokus zu rücken, ohne sie jetzt zu priorisieren.
Und wir beantworteten die Frage, was ein Verbandsratsvorsitzender eigentlich genau macht und ob er vielleicht sogar der Chef des GdW-Präsidenten ist. Nun ja, ich bin Chefin des Fachmagazins DW Die Wohnungswirtschaft und mein Name ist Iris Jacherz.
KI in der Immobilienverwaltung. Von der Vision zur gelebten Praxis. Der Haufe Copilot RE bringt Einfachheit in Ihre Verwaltungsaufgaben. Ob kurzer Faktencheck oder tiefgründige Recherche, der Copilot RE begleitet Immobilienverwaltungen als digitaler KI-Assistent. Er unterstützt bei der Erstellung von Verträgen, Anschreiben, Beschlussvorlagen oder Protokollen. Der Copilot RE basiert auf unserer rechtlich geprüften Fachdatenbank. Datenschutz garantiert. Entdecken Sie unseren KI-Assistenten Haufe Copilot RE unter shop.haufe.de/copilot-re. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Herr Fitzek. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, jetzt wo Sie vor allem noch so viel Ämter, ich habe es schon aufgezählt, ein Amt mehr haben, das ist kein kleines Amt, neben Ihrer Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender, aber erstmal schöne Grüße nach Hoyerswerda.
Vielen herzlichen Dank, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam dieses Gespräch aufnehmen können.
Genau, und ich habe es deswegen, das brennt mir richtig unter den Nägeln. Ich habe, als klar war, wir machen einen Podcast zusammen, habe ich dann mal bei mir im Kollegenkreis meine Redaktionskollegen gefragt, sag mal, wisst ihr, was macht eigentlich ein Verbandsratsvorsitzender? Was macht der eigentlich so? Und jeder sagte so, weiß ich nicht. Und einer sagte dann, ich glaube, das ist quasi sogar der Chef von Axel Gedaschko. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, das muss ich jetzt rausfinden. Herr Fitzek, sind Sie Axel Gedaschkos Chef?
Ja, eine spannende Darstellung. Zumindest fühle ich mich nicht so als sein Chef, sondern wir fühlen uns als Partner einer gemeinsamen Idee, der wir folgen oder einem gemeinsamen Thema, was wir folgen. Formal juristisch, ja, was macht ein Verbandsratsvorsitzender? Er sitzt dem Verbandsrat vor und er leitet dieses Organ. In dem Sinne ist es eine satzungsgemäße Funktion, die auszuüben ist. Und unter dem Blickwinkel, dass der Verbandsrat den Vorstand des GdW, wie er es jetzt ist, und Axel Gedaschko ist in dem Vorstand dann der Präsident, wie wir ihn nennen, dass er ihn beruft und bestellt, könnte man die Sichtweise haben, dass das der Chef ist. Aber wenn, dann wäre es das Gremium, weil nicht ich als Einzelperson bestelle ihn, sondern es ist eine Gremienentscheidung. Aber wie gesagt, ich fühle mich nicht so, sondern wir haben ein gemeinsames Thema, was wir hier voranbringen. Übrigens, weil Sie es so sagen, wäre ein neues Amt, so neu wäre es gar nicht oder ist es eigentlich gar nicht für mich, zumindest empfinde ich es nicht so, weil ich ja in dem Gremium-Verbandsrat bereits viele, viele Jahre Mitglied bin und in den letzten Jahren als Stellvertreter für Franz Bernd bereits gewirkt habe. Der kommt der Stellvertreter nie so zum Wirken wie derjenige, der vorn an der Spitze steht. Deswegen hat man das vielleicht nicht so wahrgenommen. Aber in dem Sinne ist es gar nicht so etwas absolut Neues.
Aber neu ist, dass der Franz Bernd Große Wilde, der hat nun eindeutig beim Sparbau Dortmund bei der Genossenschaft gewirkt. Das heißt eindeutig ganz weit im Westen. Und die ostdeutsche Wohnungswirtschaft hat schon etwas jubiliert, wenn ich das richtig erinnere, am Tag der Wohnungswirtschaft, dass da jetzt so jemand aus Ostdeutschland, aus Hoyerswerda, da an der Spitze steht. Und man erhofft sich da durchaus vielleicht auch eine stärkere Interessensvertretung eben der ostdeutschen Interessen im Verbandsrat. Ist das so?
Ja, also ich habe viele Gratulationen bekommen und gerade die Kolleginnen und Kollegen, die ich hier im Osten Deutschlands habe, die haben mir gesagt, endlich mal einer von hier, der da in der öffentlichen Wahrnehmung etwas stärker im Mittelpunkt steht. Und in dem Sinne habe ich vielleicht die Chance, manche Probleme, die wir hier im Osten haben und die in der großpolitischen, wohnungspolitischen Diskussion auch aus meiner Sicht etwas zu kurz kommen, etwas stärker mit in den Fokus zu rücken, ohne sie jetzt zu priorisieren. Aber es ist schon so, dass wir, und darauf werden wir vielleicht im Gespräch noch kommen, dass wir einen sehr heterogenen Wohnungsmarkt haben mit sehr differenzierten Problemlagen, die teilweise um 180 Grad voneinander sich unterscheiden. Und das kommt mir, wenn man so mal in die wohnungspolitischen Medien schaut, zum Teil zu kurz. Da dominieren die Worte wie Wohnungsmangel und Wohnungsnot und wir müssen bauen, bauen, bauen. Dass wir Gegenden haben, die dieses Thema gar nicht als im Fokus haben, das scheint man manchmal zu vergessen. Es ist übrigens nicht nur ein ostdeutsches Thema. Ich hatte durchaus auch Gespräche in Berlin beim Verbandstag, wo mir Kollegen aus dem Saarland oder aus Westdeutschland sagten, Mensch, wir haben genau dasselbe Problem, dass es hier nicht um den Wohnungsneubau geht, sondern dass wir Strukturprobleme haben und Leerstandsthemen.
Genau, aber in Sachsen, wo Sie ja auch beheimatet sind, ist es definitiv ein Strukturproblem. Wie möchten Sie dieses Thema adressieren nach Berlin? Oder haben Sie Ideen, welche Maßnahmen helfen könnten, vor allem auch die Unterschiede vielleicht auszugleichen?
Ja, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, welches mir sehr am Herzen liegt, schon alleine zu zeigen, dass wir, wenn man es mal statistisch auf die Bundesrepublik hochrechnet, haben wir ja gar nicht ein Wohnungsmangelthema, sondern vielleicht sogar statistisch einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt, aber eben die Wohnungen sind an der verkehrten Stelle leer. Und dieses zu transportieren, ob es nicht das Problem auch mit hilft zu lösen, wenn wir diese Regionen, die heute Wohnungsüberangebote haben, in ihrer Attraktivität steigern und dort dass die Bedingungen so verbessern, dass Menschen sich vielleicht auch überlegen, dort ihren Lebensmittelpunkt zu nehmen, dann könnten wir volkswirtschaftlich gesehen schon eine Entspannung erreichen. Und das ist so etwas ein Paradox, was wir haben, dass wir versuchen, in den Hotspots, die wir haben, immer mehr zu machen, immer mehr auch an Konzentration, an Problemen damit vielleicht zu erzeugen mit all dem, was dazugehört. Und an anderer Stelle könnte man vielleicht mit volkswirtschaftlich weniger Aufwand eine Entspannung der Situation bringen. Das ist etwas, was man doch irgendwo mehr in die Betrachtung reinbringen müsste. Und ich höre dann, habe immer noch im Ohr die Gegenantworten, die man da findet. Man könnte den Menschen nicht vorschreiben, wo sie zu wohnen haben. Nicht, wenn ich dann sage, geht doch lieber nach Sachsen oder nach Mecklenburg-Vorpommern oder. Ja, selbstverständlich können wir die Menschen nicht dahin umsiedeln, aber man kann Anreize schaffen und zeigen, dass die Bedingungen in so mancher Region, die wir heute als abgehängt, als strukturschwach empfinden, dass die gar nicht so schlecht sind. Das ist übrigens auch eine Aufgabe, die wir uns selber stellen als strukturschwache Region. Ich glaube, wir müssen uns auch selber irgendwo anders versuchen zu platzieren, die Chancen zu erkennen und die Chancen darzustellen. Das ist ein riesengroßes Thema auch der Wahrnehmung überhaupt. Was passiert denn hier? Und daran versuchen wir zu arbeiten.
Genau, vor allem ist das Mietenniveau in Ostdeutschland oder in den strukturschwächeren Gebieten ja deutlich niedriger als eben in westdeutschen Ballungszentren. Und das geht ja einher damit, ne? Also wenn ich sozusagen in Hamburg, Hamburg ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es hier sehr viel Wohnungswirtschaft gibt, aber nichtsdestotrotz, wenn ich kein Mitglied bin einer Genossenschaft oder wie auch immer, dann habe ich hier echt ein Problem, wenn ich zwar einen Job habe, aber einfach keine Wohnung. Und wenn ich dann woanders einen attraktiven Job bekomme und dann günstig wohnen kann, dann ist das doch eigentlich schon mal ein großer Anreiz, würde ich sagen. Aber wie beeinflusst zum Beispiel genau diese wirtschaftliche Situation, dass ich nämlich niedrige Mieten habe, vor allem eben in den ostdeutschen Bundesländern, Wie beeinflusst die wirtschaftliche Situation der Wohnungsunternehmen?
Ja, die erleichtert sie nicht gerade, sondern sie macht sie sehr kompliziert. In zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite sind die niedrigen Mieten natürlich nicht geeignet, um dauerhaft den Bestand, den wir haben, zu erhalten. Die Aufgaben, die insgesamt vor der Wohnungswirtschaft stehen, insbesondere was die energetische und CO2-Sanierung unserer Bestände betrifft, die steht ja vor uns allen. Und der Aufwand, um ein Gebäude CO2-neutral zu machen, der ist hier in Sachsen nicht geringer als in München. Und dementsprechend, wenn die eigenen Mittel dazu fehlen, werden zunächst mal diese Aufgaben der Erhaltung, auch der nachhaltigen Erhaltung des Bestandes, werden die nicht gerade erleichtert, sondern erschwert. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite dabei ist natürlich, dass es auch kaum möglich ist, bei diesem Mietniveau, das wir hier ausgehend von der Kaufkraft im Markt erzielen können, signifikanten Neubau machen können. Jetzt könnte man meinen, naja, warum braucht ihr denn überhaupt Neubau? In eurem Markt ist ja genügend Wohnraum da. Also wir haben ja Überangebote. Ihr müsst Wohnungen abreißen, um den Markt zu stabilisieren. Warum ist denn dann überhaupt ein Neubau notwendig? Nun, gerade unter dem Aspekt der Attraktivitätssteigerung der Märkte und des Angebotes vielfältiger Wohnungsportfolios oder vielfältiger Wohnungsoptionen, ist es notwendig, dass dieser Markt hier sich stabilisiert, auch indem wir neue Angebote bringen. Allein aus der Sanierung von Bestandsobjekten, glaube ich, ist eine Attraktivitätssteigerung nicht zu schaffen. Und das würde eben auch niemanden begeistern dann, wenn jemand heute fertig ist mit seinem Studium, mit seiner Ausbildung oder eben hier einen neuen Job sucht. Dann ist in der Regel auch das Interesse da nach modernen, zeitgemäßen Wohnformen. Und in dem Sinne brauchen wir auch den Neubau. Der wird nie diese Dimensionen haben, wie sie vielleicht in den Hotspots erforderlich sind, wo wir wirklich in Größenordnung etwas errichten müssen. Aber er ist für die Wahrnehmung und für das Image dieser Region unwahrscheinlich wichtig. War übrigens auch für uns hier in Neuerswerda als Genossenschaft stets ein Thema. Wir haben den ersten Neubau 1993 errichtet, mitten in der Stadt, um damit unter den damaligen Gesichtspunkten hier ein Zeichen zu setzen nach der Wende. Es geht voran, es werden neue Wohnungen gebaut, die Stadt wird saniert. Wir beginnen mit dem Stadtumbau, mit der Stadtentwicklung und haben das auch bis heute fortgesetzt. Und das war für uns auch als Genossenschaft ein ganz wichtiges wohnungspolitisches Signal zu zeigen, hier passiert etwas Neues. Hat übrigens auch zur großen Akzeptanz des Wohnungsrückbaus geführt, dass die Menschen begriffen haben, Wohnungsrückbau ist nicht nur, da verschwindet etwas, sondern es macht Platz für Neues. Nicht in der Dimension, natürlich sind insgesamt unsere Bestände geringer geworden, aber für die Akzeptanz, was Stadtumbau ist, nämlich eine Veränderung, wir werden weniger, aber es wird teilweise qualitativ besser und es kommt auch einzeln Neues dazu, war das ein ganz wichtiges Baustein.
Sie haben jetzt schon ein paar Stichworte genannt, wie Stadtumbau und so weiter, die eben ganz typisch sind für die ostdeutschen Bundesländer. Ein weiteres Thema, das mich da sehr umtreibt, was immer eigentlich in den Kopf kommt, wenn es um die ostdeutschen Wohnungsunternehmen geht, ist das Thema Altschulden. Seit der Wiedervereinigung ein großes Problem. Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Welche Möglichkeiten haben Sie auch als Verbandsratsvorsitzender, um hier politische Lösungen voranzutreiben?
Also ich muss gestehen, dass ich persönlich gar nicht mir sicher bin, ob das Thema Altschulden heute wirklich in der Breite noch so ein wichtiges Thema ist. Ich höre es immer wieder, es kommt immer wieder mal hoch. Seit ungefähr 3-4 Jahren war das Thema der Altschulden wieder mal in die politische Diskussion gekommen, wo es vorher aus meiner Wahrnehmung schon fast beerdigt gewesen ist und fast durch war, das Thema der Altschulden. Und ich glaube, wenn ich mal die Problemlagen, die wir insgesamt heute in der Wohnungswirtschaft haben, halte ich das Thema Altschulden nicht mehr für eines der prioritären, auch nicht hier im Osten. Für diese Aussage werden mich manche Kollegen vielleicht jetzt etwas kritisieren. Es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das noch eine signifikante Belastung der Unternehmen ist. Aber wir leben im Jahr 35 nach der Wende. Und in diesem Zeitraum heute haben doch die allermeisten ihre Altschulden weitestgehend getilgt. Sicher sehr unterschiedlich. Wir waren auch massiv vom Thema Altschulden betroffen. Und ich habe in meinen Bilanzen, wenn ich sie irgendwo jetzt suchen würde, finde ich noch Darlehen, die aus diesen Zeiten stammen. Aber sie sind nicht die Hauptlast, die ich heute habe. Viele Kollegen haben ihre Altschulden massiv abgetilgt. Manche haben das vielleicht nicht so gemacht. Und ich höre dann viele Debatten auch in diesem Zusammenhang, dass die einen sagen, naja, wir haben uns angestrengt, wir haben alle Möglichkeiten genutzt, haben unsere Altschulden getilgt. Andere waren nicht so diszipliniert oder hatten vielleicht nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und warum soll da jetzt noch zusätzlich etwas gemacht werden? Wenn man dieses Thema der Altschulden verknüpfen würde mit einer Honorierung von zusätzlichen Investitionen, zum Beispiel in den Gebäudebestand, zum Beispiel in die energetische Sanierung, dann könnte vielleicht daraus ein Schuh werden. Aber das ist insgesamt das Thema Altschulden für mich nicht mehr die Priorität, dass ich sage, wir müssen jetzt dafür kämpfen, dass die unbedingt wegkommen. Es ist heute auch kaum mehr jemanden richtig plausibel vorzurechnen und zu erläutern, was ist eigentlich das Thema Altschulden? Was sind das für welche und warum sind die noch immer da, 35 Jahre, nachdem sie ihre Existenzberechtigung verloren hatten? Also deswegen, nein, das ist nicht die Front, an der wir als erstes kämpfen müssen.
Was ist denn die erste Front?
Ich glaube, die erste Front, die Fronten sind da wieder jetzt vielfältig, aber da kommen wir dann wieder in unsere normalen Themen hinein, in den Märkten, wo wir massiven Wohnungsmangel haben. Da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie schaffen wir neuen Wohnraum? Wir haben das zweite große Thema, was mit dem ersten unmittelbar zusammenhängt. Wie ist das denn mit den Gestehungskosten von Wohnraum, sprich also die Baukosten? Wie schaffen wir es wieder zu bauen, zu Kosten, die irgendwo vertretbar sind? Vertretbar heißt, die zu Mieten führen, die irgendwo im Markt dargestellt werden und die von den Menschen bezahlt werden können. Das ist das zweite große Thema. Und das dritte große Thema, das ist das genannte schon in der energetischen Sanierung und der energetischen und klimapolitischen Umgestaltung unseres Wohnungsbestandes zur CO2-Neutralität, die da noch vor uns liegt. Auch da haben wir riesengroße Aufgaben vor uns. Wie machen wir das Ganze technisch? Wie machen wir das Ganze betriebswirtschaftlich? Sie kennen alle die vielen, vielen großen Milliardenzahlen, die wir da schon postuliert haben und in den Markt gebracht haben. Was kostet das Ganze und wie ist das überhaupt darstellbar? Wir wissen schon heute, dass eine komplette CO2-Freigestaltung des Wohnungsbestandes auf herkömmliche Art und Weise durch immer mehr Dämmen und Energieeinsparen wirtschaftlich nicht umsetzbar ist und dass wir hier neue Wege brauchen.
Und wie gelingt es Ihnen hier auch, die Wohnungsunternehmen mitzunehmen? Ich frage deshalb, weil uns doch immer wieder Leserbriefe auch erreichen, gerade wenn wir, ich sage jetzt mal, so Themen rund um den Green Deal in der DW, die Wohnungswirtschaft, behandeln, dass wir dann wirklich, ja, leider viel aus Ostdeutschland Rückmeldung bekommen. Das ist doch alles Schmuh und wir haben ganz andere Sorgen. Wer soll denn das bezahlen? Also wo man so eine richtige Wut hört und auch ein totales Unverständnis. Was ich schade finde, weil wir haben ja nun mal hier diverse, ja auch schon ersichtliche Veränderungen im Klima, im Wetter, die ja nun ja aus wissenschaftlicher Sicht eindeutig zurückzuführen sind, eben auch auf CO2-Belastung. Aber wie schaffen Sie es auch hier alle Wohnungsunternehmen, alle Mitgliedsbetriebe mitzunehmen, also dass sie bereit sind, die Unternehmen hier zu investieren und eben aktiv zu werden. Also gibt es immer Vorzeigeunternehmen, es gibt aber dann eben auch viele, die dann nachziehen.
Ich glaube, wir müssen schaffen, dass eine Überzeugung da ist, dass das ein wirtschaftliches Thema ist, dass wir es nicht aus ideologischen Gründen machen, weil wir irgendwie grün sein wollen oder was auch immer, sondern dass es eine wirtschaftliche Notwendigkeit gibt, seine Bestände umzugestalten, weil wir ansonsten wirtschaftlich nicht überleben können. Wir sehen es ja, der gesamte Thema Green Deal und die energiepolitischen Weichenstellungen, die hier für die Zukunft da sind, die gerade überdacht werden, die also vielleicht auch hier oder da neu justiert werden, sie werden darauf hinlaufen, dass man, wenn man sich dort nicht neu aufbaut oder neu aufstellt, wenn man neue Beheizungskonzepte, neue energetische Konzepte für seine Bestände umsetzt, dann wird es irgendwann wirtschaftlich nicht mehr darstellbar sein. Ein einfaches Thema zum Beispiel eben über die CO2-Preissteuerung. Wird das Ganze so wirtschaftlich unattraktiv werden, dass man von alleine auf die Idee kommt und sagt, ich muss etwas anderes in meinen energetischen Konzepten machen? Damit siegt dann vielleicht auch irgendwo die Vernunft über die Ideologie, die wir hier haben. Das ist vielleicht eine der Gründe. Natürlich habe ich Verständnis für Kollegen, die irgendwo ums Überleben kämpfen und die in dem Sinne sagen, ich habe heute erstmal ganz andere Probleme. Wenn ich ums Überleben kämpfe, dann frage ich nicht, ob ich energetisch Musterschüler bin oder nicht, sondern da muss ich erstmal schauen, dass ich überhaupt in die Lage versetzt werde, auch diese Maßnahmen umzusetzen. Das stimmt schon. Andererseits müssen wir uns auch fragen, wir schreien ja alle sehr schnell nach Fördermitteln und nach Förderung für alle diese Maßnahmen. Wir wollen das machen oder wir würden das machen, aber wir brauchen massive Förderung. Mir fehlt allein die Fantasie, drüber nachzudenken, wo soll das viele Geld herkommen? Also wir brauchen irgendwo trotzdem eine wirtschaftlich darstellbare Art und Weise der Umsetzung dieser Maßnahmen. Und deswegen sind die Ansätze, die wir Anfang vergangenes Jahres, also 2025, mit diesem sogenannten Paradigmenwechsel weg von der reinen effizienzgesteuerten Umgestaltung, also immer weniger Energie verbrauchen, das wird nicht die Lösung sein, sondern auf eine andere Art und Weise die Energie zu verbrauchen, nicht die Energie in die Gebäude zu nehmen, die CO2-neutral ist. Das ist viel intelligenter und es ist ja auch durch die vielen Studien, die dazu gemacht worden sind, vorgezeigt worden, dass das eben auch deutlich kostengünstiger ist. Da brauchen wir vielleicht noch viel Gehirnschmalz, um zu überlegen, wie das geht. Ich komme ja nun gerade aus einer Kohleregion hier. Die Lausitz ist ja prädestiniert durch die Braunkohle, die unser Hauptenergieträger war. Meine Wohnungen, die werden alle hier heute noch mit Fernwärme aus der Braunkohle beheizt. Ich kann hier sanieren und ich kann hier dämmen und ich kann hier Energie einsparen, wie ich will. Die CO2-Belastung bleibt relativ hoch. Und nur wenn ich in meine Fernwärmeleitungen andere Fernwärme reinbringe, die dann CO2-neutraler oder weniger CO2 emittiert, erst dann komme ich diesem Ziel nah. Und dann ist es eigentlich ja wieder egal, wie viel Energie ich verbrauche, sondern es ist eben die CO2-Emission das Entscheidende, was wir hier anders in die Steuerung reinnehmen können. Da sind auch die Förderprogramme und die Honorierung dessen, was wir tun, noch falsch justiert. Da ist mir noch viel zu wenig in den Vorgaben, in den Bauvorgaben, bei Bauplanungsprozessen zum Beispiel das Thema CO2-Emissionen im Vordergrund. Da wird immer nur nach Kilowattstunden abgerechnet. Wie viele Kilowattstunden hast du eingespart? Kilowattstunden ist eigentlich egal, sondern Tonnen CO2 ist das entscheidende Kriterium.
Was glauben Sie, welche Rolle, also ich weiß, dass bei dem CO2-Praxispfad der GdW ja auch, hat sich ja auch von Anfang an beteiligt an diesem Projekt oder an dieser Initiative. Aber welche Rolle kann der GdW denn noch spielen, um die spezifischen Herausforderungen der ostdeutschen Wohnungswirtschaft auf Bundesebene sichtbar zu machen?
Nun, wir tun da sicher als GdW auch in den letzten Jahren eine ganze Menge, indem wir immer wieder versuchen, diese Themen der besonderen Bedingungen, der besonderen Herausforderungen, die wir hier im Osten haben, und müssen wir mal unterstreichen, auch im Westen haben wir da bereits eine Reihe von Märkten, wo die Themen genauso stehen. Deswegen diese reine Ost-West-Debatte ist vielleicht dann nicht immer für die Beschreibung der Themenstellung so hilfreich. Also die Märkte, die heute massiv an Abwanderung, an Attraktivitätsverlust, an Strukturproblemen, die mit denen zu kämpfen haben, die Chancen dieser Regionen zu zeigen und sie aufzuwerten, ich glaube, das ist eine ganz große Möglichkeit, die wir haben und wo auch der GdW unterstützt. Ich selber leite seit vielen Jahren einen besonderen Fachausschuss, der sinnigerweise den Namen Wohnen jenseits der Metropolen trägt und wo wir uns mit vielen auch Beispielen auseinandersetzen. Ich weiß auch, in der DW ist das Thema immer wieder präsent, um zu zeigen, was machen denn die Kollegen in diesen Regionen, was fällt uns denn ein, um hier uns diesem schlechten Trend entgegenzustellen, welche Optionen haben wir. Und das ist ein ganz großes Bündel von Maßnahmen. Wir brauchen dafür aber auch die entsprechende politische Unterstützung, dass man das nicht vergisst und nicht eben nur seinen Fokus da auf die Metropolen legt. Deswegen gerade die Fahnen hier hochhalten und zeigen, welche Möglichkeiten es hier gibt. Weil nur wenn es in der politischen Diskussion auch gezeigt wird, dass diese Regionen unterstützt werden, was man heute mit einigen Mitteln ja schon macht, nicht? Gerade hier die Kohleregionen sind ja nun durch die Strukturfördermittel, die es gibt und die gerade ausgegeben werden, auf einem, denke ich, ganz guten Wert. Wir haben lange nicht mehr solche guten Chancen gehabt, diese Region hier umzugestalten. Es kommt nur noch nicht bei den Menschen an, weil eben die Effekte solcher Strukturwandelprozesse sehr, sehr langwierig sind und sehr langfristig erst wirken. Und bis sie sich in den Köpfen festsetzen, das dauert dann noch mal etwas länger. Ich sehe also im Moment zum Beispiel hier das Hauptthema gar nicht, dass wir Arbeitsplätze anbieten können, sondern dass wir es schaffen, genügend Arbeitskräfte zu begeistern. Und dann kommt in die Lausitz und beteiligt euch hier an diesen neuen, vielen neuen Möglichkeiten, die es gibt.
Vielen Dank. Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Gesprächszeit leider. Jetzt sind wir, das auch durch meine Fragen, sind wir jetzt schon sehr sozusagen in Ostdeutschland geblieben. Sie sind aber als Verbandsratsvorsitzender nicht nur für die ostdeutschen Unternehmen oder vertreten nicht nur die Ostdeutschen, sondern auch die Westdeutschen. Und vielleicht jetzt zum Schluss nochmal ein Statement, warum Sie der Verbandsratsvorsitzende für Gesamtdeutschland sind.
Ja, also ich fühle mich auch nicht als nur der Vertreter der ostdeutschen Wohnungswirtschaft. Das würde auch diesem Amt des Verbandsratsvorsitzenden gar nicht genügen, sondern wir haben als Wohnungswirtschaft ein ganz breites Themenfeld zu beackern. Das hatten wir im Laufe unseres Gesprächs ja dargestellt. Diese Themen, die alle betreffen, und für die will der GdW die Bedingungen so gestalten, dass wir alle insgesamt auf diesen verschiedenen Wohnungsmärkten vorankommen, dass wir in allen Gegenden Deutschlands hier Bedingungen schaffen, dass die Menschen zufrieden sind, dass sie dort ihren Lebensmittelpunkt zufrieden weiterentwickeln können. Und das ist eine Aufgabe, die ist so spannend. Und da bin ich auch nun sehr lange genug schon dabei, um auf die Themenstellung und die vielen unterschiedlichen Herangehensweisen meiner Kollegen, egal ob in Nord, Süd, West oder Ost, zu kennen. Und die wollen wir gemeinsam voranbringen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Amt, das will ich auch dazu sagen. Es macht großen Spaß, auch diese verschiedenen Themen zu beleuchten, immer wieder zu zeigen, es gibt nicht nur Schwarz, sondern es gibt noch Weiß und Grün und Rot und Gelb. Und das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung. Und ich hoffe, dass auch viele, die mich ja über Jahre schon kennen, egal ob in Bayern oder in Schleswig-Holstein, die sagen, der ist nicht nur jemand, der jetzt die Fahne Ostdeutschlands hochhält.
Wunderbar, vielen Dank, Herr Fitzek. Unsere letzte Frage hier im Podcast, die lautet immer, trifft Sie vielleicht jetzt trotzdem unvorbereitet, je nachdem, wie weit Sie bisherige Limos schon gehört haben. Aber mit wem möchten Sie eine Limo trinken gehen?
Ja, also ich oute mich, dass ich nicht überrascht bin, sondern dass ich schon viele Limos gehört habe, was ich ein sehr spannendes und interessantes Format finde, so wie es gemacht ist. Ich hoffe, dass die, die das jetzt hören, dann vielleicht auch irgendwann mal sagen. Und in dem Sinne weiß ich, dass diese Schlussfrage kommt. Man macht sich schon mal Gedanken. Und ich kann Ihnen ganz einfach sagen, dieses Amt und so wie wir alle hier eingebunden sind in unsere Verantwortlichkeiten, das hat einen gewissen Nachteil. Man ist doch eine ganze Menge unterwegs. Man ist nicht so oft in der Familie zu Hause. Und deswegen eindeutig meine Antwort. Ich will diese Limo gemeinsam mit meiner Frau und meinen Kindern trinken, denen ich gern etwas mehr Zeit manchmal widmen würde. Wir sind ja jetzt so gerade am Jahresbeginn. Weihnachten liegt, auch wenn wir uns kaum mehr daran erinnern können, schon eine Weile hinter uns. Das war so die Zeit, wo man Familie genossen hat. Und noch dazu, meine Familie ist etwas verstreut, meine großen Kinder über Deutschland. Und da freut man sich, wenn man die Zeit, die man dann hat, die etwas begrenzt ist, gemeinsam mit seinen Lieben verbringen kann. Und auf die trinke ich die Limo.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Fitzek. Herr Fitzek, ja, das war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Wir sind leider am Ende angekommen. Die Zeit ist vorbei. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer war viel Spannendes dabei. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für Ihre Rolle als Verbandsratsvorsitzender. Und ich bin mir sicher, wir werden da auch noch ganz schön viel voneinander hören.
Vielen herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir bleiben im Gespräch.
Das freut mich sehr. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Limo mit Axel Fitzek. Ein paar unserer Kernaussagen fasse ich gleich nochmal für Sie zusammen. Axel Fitzek ist der neue GdW-Verbandsratsvorsitzende. Wir sprachen darüber, was seine Aufgaben in dieser Rolle sind und ob er als Vorstandsvorsitzender einer Wohnungsgenossenschaft aus Sachsen besonders die Interessen der ostdeutschen Unternehmen vertritt. Nein, er sieht sich weder als Chef von Präsident Axel Gedaschko noch als Vertreter einseitiger Interessen. Fitzek geht die Themen an, die die gesamtdeutsche Wohnungswirtschaft umtreiben. Ja, dazu gehören auch Wohnraummangel versus Leerstand, aber auch das Weitergehen auf dem CO2-Praxispfad. Er steht weniger für Idealismus als für Wirtschaftlichkeit. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein und Zuhören. Werfen Sie doch noch einen Blick in die Shownotes. Danke an unser Limo-Team im Hintergrund. Gemeinsam freuen wir uns auf die nächste Folge. Immer wieder montags gibt's prickelnde Podcast-Unterhaltung auf die Ohren. Bis dahin, eure, ihre, Iris Jachatz.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.